richtig, es ist doch die Stadezeit jetzt, nicht wahr? Weihnachten steht vor der Tür. Watch This ist noch einmal in euren Ohren. Wir sind leider nur zu zweit heute. Hallo Henning.
Moin.
Wir haben jetzt die Aufnahme gerade relativ spontan ein wenig verschoben. Wir haben vorhin noch kurz mit dem Basti selber gesprochen. Für die ganze Aufnahme hat jetzt seine Zeit leider nicht gereicht. Aber ich denke, einmal kriegen wir das jetzt auch noch alleine hin hier, oder?
Ja.
Ja, und womit fangen wir an?
Ja, heute ganz ungewöhnlich mit Trailern.
Ja, öfter mal was Neues haben wir uns gedacht. Wir haben allerdings tatsächlich ein paar Änderungen zum gewohnten Ablauf im Programm, aber das merkt ihr dann schon. Erstmal die Trailer.
Genau.
Und es gibt eine schöne Komödie.
Namens When in Rome. Du hattest geschrieben, guckt nicht den Clip, guckt den Trailer. Ich habe den Clip
dazu
geguckt. Und ich fand den Clip relativ cool.
Ja, also der Trailer ist auch relativ lustig. Nochmal kurz zur Erklärung. Ich verlinke ja häufig bei den Trailern auf diese Apple-Seite. Ich finde, das ist schön übersichtlich da und formattechnisch irgendwie ganz brauchbar. Allerdings kann ich nicht direkt auf den Trailer verlinken. Wenn es jetzt zu einem Film einen Trailer 1 und einen Trailer 2 und einen Clip gibt und der Clip ist als letzter veröffentlicht, dann ist der Clip vorausgewählt. Wenn ihr jetzt also auf diesen Link klickt, dann geht erstmal auf den Menüknopf Trailer auf dieser Webseite und dann klickt ihr auf das Format eurer Wahl. Dann seht ihr auch genau das, was ich quasi gerne hätte, dass ihr seht unter dem Link. Wow. Ja, Henning ist drauf reingefallen, aber er findet ihn trotzdem lustig.
Ja, ich lese halt nie, was du schreibst.
Ja, ich weiß schon. Ich rede mir hier immer den Mund fusselig und da rein, da raus.
Ja, okay, aber der Clip, also das war einfach nur eine Szene des Films, ich glaube auch mehr oder weniger ungeschnitten, stellt eine Hochzeit dar mit dem Brauch, der mir jetzt so nicht bekannt ist, dass irgendwer eine Vase, ein irgendwie Tonkrug, was auch immer, kaputt werfen muss.
Ja.
Und diese Dame, die das versucht, der gelingt es nicht. Das klingt jetzt relativ beknackt.
Ist aber lustig.
Ist aber total lustig. Und also ich habe den Trailer jetzt noch nicht geguckt. Mache ich vielleicht später noch, aber ich glaube, der Film, wenn der so bleibt oder das eben irgendwie durchhält, was in diesem Clip zu sehen ist, dann könnte das ziemlich lustig werden.
Ja, also der Trailer verspricht auf jeden Fall auch mehr von dieser Machart. Die besagte Dame, die Vase nicht kaputt kriegt, ist übrigens Kristen Bell. Außerdem, was ich klasse finde, es spielt auch Danny DeVito mit, den finde ich sowieso super.
Der ist so putzig.
Und die Story an sich ist so, sie sind eben in Rom auf dieser Hochzeit, ich glaube, das ist die Hochzeit ihrer Schwester, und sie klaut dann aus dem Brunnen, wo man eine Münze reinwirft, damit sich jemand in einen verliebt, klaut sie Münzen und ihr teuflischer Plan geht auf, alle Typen verlieben sich auf einmal in sie und sie wird sie aber auch nicht mehr los. Und einen Trailer angucken ist ganz lustig. Kommt ziemlich spät im Vergleich zu den Staaten erst bei uns, 29. April. Und Ende Januar ist es in den USA schon soweit. Und wenn wir schon so bei schnulzigen Komödiendingern sind, wir hatten in Folge 8, glaube ich, haben wir schon mal angesprochen Valentine's Day. Das war damals nur der Teaser. Da ist jetzt der volle Trailer draußen. Ich finde den immer noch ganz nett. Das ist so dieses Monstrum, was so ein bisschen wie hieß Just Not That Into You wirkt, mit Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jessica Biel, Julia Roberts, Jessica Alba, Taylor Swift, Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Jamie Foxx. Da-dum, da-dum, da-dum.
Ja, also man will das irgendwie gar nicht so wirklich wahrhaben, wer da alles so kurz hintereinander zusammengeschnitten irgendwie zu sehen ist. Also das verwundert einen schon, dass man so viele namhafte Leute irgendwie zusammenbekommt, ne?
Jo, absolut. Aber wir haben ja eben damals den Teaser schon besprochen. Nicht mehr so viel dazu jetzt noch. Er kommt nach wie vor am Valentine's Day, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und ich freue mich da immer noch drauf.
Ja, also macht auf jeden Fall einen guten Eindruck.
Tja, dann haben wir The Bounty Hunter. Wir hatten ja jetzt letztes Mal oder vorletztes Mal spontan schon zwei Filme mit Gerard Butler. Der Typ spielt anscheinend zurzeit in jedem zweiten Film mit, weil da gibt es jetzt schon wieder einen Trailer mit ihm. Außerdem an seiner Seite Jennifer Aniston und der Film ist von Andy Tennant, der hat zum Beispiel auch den Hitch, den Date-Doktor gemacht. Als ich so in dieser News zu dem Trailer, da haben sie das Poster eingebunden gehabt und so zusammen mit diesem überall ist Gerard Butler dabei Gedanken wirkte das echt auf mich wie eine Karikatur. Es irgendwie so ganz kitschig, ja, wie man eben, wenn man jetzt einen Sketch irgendwie drüber machen würde, dass ja der Gerard Butler überall mitspielt und so seine Filme vielleicht auch ein bisschen durch den Kakao zieht, von wegen, dass er ja alles ganz sozialkritisch sieht, was eigentlich nur so B-Movie-Zeug ist.
Ja, ja, das ist alles total
das war irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe echt so entnervt eigentlich gedacht, oh, jetzt ist dann aber mal wieder gut. Der Trailer ist allerdings erfrischend lustig. Hat mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht. Es geht wohl eben darum, er ist ja, Kopfgeldjäger, Bounty Hunter und Jennifer Aniston spielt seine Ex-Frau, / Freundin, weiß ich nicht genau. Und was ist der Clou? Er muss natürlich sie festnehmen und ja, entwickelt sich dann zum Ende des Trailers hin auch in eine ziemlich actionlastige Geschichte. Weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber tendenziell auch positiv, würde ich jetzt mal sagen. Und am 19. März 2010 ist es in Deutschland leider noch nicht so weit, sondern erst in den USA. Für Deutschland gibt es noch kein Datum, wie üblich.
Genau, und zum gleichen Zeitpunkt in den USA startet auch der nächste Film namens Hot Tub Time Machine, was einfach mal ein völlig beknackter Film ist, der aber unglaublich lustig wirkt. Also es geht darum, dass irgendwie vier fertige Kerle, unter anderem John Cusack, die langweilen sich und ich weiß nicht, fahren in Urlaub und irgendwo ist halt so ein Whirlpool. Und da stellen sie irgendwas um, die Temperatur, und dann werden sie weggebeamt und sind auf einmal im Jahr 1986. ja, und es passiert wirklich und genau das.
wie stellen sie fest, ob sie oder in welchem Jahr sie sind oder dass sie in der Zeit gereist sind? Er fragt jemanden, hey, welche Farbe hat Michael Jackson?
Genau. Also die Leute sehen halt alle total beknackt aus. So, und wo sie dann eben im Jahr 1986 sind, kommen sie natürlich auf die Idee, dass sie mit ihrer Erfahrung, beziehungsweise mit dem Wissen, was sie ja nur haben, auch eigentlich relativ viel Geld machen könnten. Und sie reden dann so darüber, hey, wir könnten ja ein iPod erfinden und dies und jenes. Und unter anderem eben die Kombination aus Twitter und Viagra. Twittagra. es ist einfach völlig bekloppt, aber ich finde, das funktioniert einfach ziemlich gut. Ja. Und ja, ich glaube schon, dass es eine ziemlich lustige Komödie wird.
Denke ich auch, ja. Also das ist jetzt der zweite Trailer schon, um genau zu sein. Ich habe damals den ersten schon gesehen, vor Monaten, glaube ich, und war sehr angetan. John Cusack finde ich halt eh klasse. Und so bescheuert der Titel und der Inhalt irgendwie klingt, der Trailer funktioniert trotzdem. Ich freue mich drauf. Und es spielt übrigens so in einer Nebenrolle wohl der Techniker von dieser Hütte, wo sie diesen Whirlpool entdecken, spielt Chevy Chase mit. Zu dem kommen wir nachher nochmal ganz kurz dann. Schon mal vorangekündigt. Aber vorerst zum nächsten Trailer, oder?
Genau, der nächste Trailer, Robin Hood mit,
Russell Crowe.
Genau, in der Hauptrolle und,
Von?
Das steht da nicht.
Ridley Scott. Ja, also stimmt, siehst du mal. Muss mir doch zuhören.
Ja, ach verdammt. Ja, jedenfalls, der Trailer wirkte nicht so wirklich bewegend, spannend. Also
leider nicht.
Es waren zwar ein paar coole Effekte drin und die Schlachten sahen auch ganz nett aus, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wo ich das gesehen habe, dass sich das eben auf so eine ja monumentale Kampfgeschichte nachher irgendwie stützt und dass man wirklich wenig Geschichte und hauptsächlich ja so Slow-Mo-Fights irgendwie sieht, was ich jetzt nicht so toll finde eigentlich.
Ja, ich weiß, also keine Ahnung, ob man das jetzt da schon rauslesen kann oder sollte, aber ich habe mich hier tierisch auf den Film gefreut, als ich davon erfahren habe, weil ich finde Russell Crowe genial. Die zwei haben schon mit Gladiator abgeliefert und die Story an sich gibt viel her, finde ich persönlich. Und trotzdem hat mich auch der Trailer so gar nicht beeindruckt irgendwie.
Sehr. Nee, also das wirkte einfach so, also ob es jetzt Robin Hood ist oder irgendein anderer Mittelalterfilm oder Film, der sonst irgendwann in irgendwelchen vorherigen Jahrhunderten spielt, also wirkte doch recht durchschnittlich. Also von den Bildern her schon relativ gewaltig, was die da an Effekten wahrscheinlich wieder auffahren, aber
ja, naja. Aber das zählt nicht wirklich. Also ja, wir haben es gesagt, ich fand es schwach, obwohl ich mich total drauf gefreut habe. Du warst jetzt nicht so gehypt drauf, aber nee. Ja, schade drum. So, muss man natürlich trotzdem gesehen haben, aber
ja, also er kommt auch ins Kino. Selbstverständlich. Und zwar sehe ich das richtig einen Tag vorher in Deutschland.
Ja. Nämlich noch früher in Frankreich, finde ich nicht. Ne?
Oha. Ja, und es ist der 13. bzw. der 14. Mai 2010. Also ja, eigentlich schon bald, ne?
Ja, doch relativ bald. Und auch relativ bald der nächste Shrek, ne?
Genau. Shrek Forever After. Fand ich total langweilig. Also der Trailer, also
ja.
Ich weiß nicht, also aus eigentlich so einem putzigen Kerlchen mit so viel Möglichkeiten und so viel irgendwie Nebendarstellern und alles an sich ganz lustig, aber der wirkte schon extrem lieblos irgendwie dahin geklatscht.
Ja.
Überzeugt nicht.
Nö, muss man so sagen. Also kurz, worum es gehen wird wohl in dem Film, ist, dass der Schreck in eine auch andere Zeit oder Dimension reist und der Esel kennt ihn zum Beispiel nicht mehr und Fiona ist ein gesuchter Oger und der gestiefelte Kater ist jetzt total fett und faul.
Das war lustig.
Das war lustig, aber insgesamt wirkt es auch auf mich so ein bisschen, als würde man versuchen, sich so selbst zu karikieren, aber es klappt nicht so richtig.
Also irgendwie fehlte da auch so ein bisschen die Geschwindigkeit oder so drin. Also ich kann es gar nicht so genau beziffern, was da jetzt blöd war, aber ja.
War kein Pep dahinter,
das stimmt. Nee, irgendwie so gar nicht.
Aber mal schauen, da kommen ja noch mehr Trailer. Und ja, die Filme starten eben, zumindest in den Staaten startet der Film relativ kurz nach dem Robin Hood am 21. Mai. Und hier in Deutschland dauert es dann noch bis zum 8. Juli. Ich weiß nicht, ich finde, Schreck hat sich mittlerweile schon überlebt. Ich fand den zweiten am besten, da hätten es aufhören sollen.
Naja, wie das immer so ist, ne?
Jo, aber kommen wir endlich zu den richtig tollen Trailern. Sag ich zumindest mal. Und zwar hatten wir auch schon mal, das war damals auch nur der Teaser, es geht um Clash of the Titans. Ich fand es ja damals irgendwie schon sehr ansprechend. Jetzt gibt es eben den kompletten Trailer. Der war auch letzte Woche irgendwie schon auf YouTube geleakt. Jetzt gibt es ihn offiziell und in HD und überhaupt. Und grandios. Ich bin immer noch sehr begeistert. Es ist immer noch so eben diese Mittelalter-Geschichte. Nein, nicht Mittelalter, das ist natürlich Quatsch. So griechische Mythologie-Geschichte.
Ja, irgend so eine Fantasy-Kacke.
Nicht halt. Ganz dasselbe. Und ich finde die Bilder beeindruckend. Der Trailer ist der Badass-Trailer überhaupt, finde ich, auch mit der Musik und so. Wenn der Film in der Stimmung bleibt, gigantisch. Ich kann mich prinzipiell auch so für diese Art von Story begeistern. Ich habe zum Beispiel auch zur Schulzeit wirklich verschlungen, jetzt, wie heißen sie, die Ilias und die Odyssee. Also dieses griechische Mythologiezeug finde ich prinzipiell auch ganz interessant. Ich habe jetzt da gestern, gab es da noch ganz brandheiße Neuigkeiten dazu, dass die jetzt irgendwie noch mehr Budget gekriegt haben und noch ein paar Szenen nachdrehen. Und man überlegt wohl auch, ob man es irgendwie auf 3D macht, was ich ganz schrecklich fände, weil das klappt einfach nicht bei einem Echtfilm, wenn man das nachträglich macht. Da hoffe ich, dass sie sich nicht zu sehr von dem Hype blenden lassen jetzt. Aber an den Filmen, also auf den Film an sich freue ich mich sehr.
Also ich kann mich ja nach wie vor für irgendwie solche riesigen Skorpione und was weiß ich für komische Tiere da.
Der Kraken.
Ja, also, nee.
Aber die Musik, das Lied ist doch toll, Mann.
Ja, also das ist ja, sieht ja auch alles ganz nett aus. Aber wenn ich dann eben diesen riesigen Krebs da irgendwo langkrabbeln sehe oder diesen Skorpion eben, nee, also das ist einfach so ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert. Aber ja, vielleicht ist er ja doch ganz, 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 ganz toll.
Und du wirst erfahren hier von mir.
Ja, ich fürchte.
Na gut, nächster Trailer. Der dir auch nicht gefällt.
Wir müssen aber noch die Daten nennen. Genau, und zwar in den USA kommt er Ende März und am 1. April, also im Prinzip wohl kurz danach, bei uns in Deutschland dann.
Ja, genau. Und falls es jemandem aufgefallen ist, es sind unfassbar viele Trailer. Die haben irgendwie jetzt alle vor Weihnachten noch an Trailern rausgehaut, was geht. Das war echt nicht mehr normal. Unter anderem eben auch Alice in Wonderland, der ja neu gemacht wird, auch in 3D von Anfang an, soweit ich das mitbekommen habe, was eben dann doch ganz was anderes ist. Da gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, schon dritten Trailer auch, gibt es schon Material zu sehen. Ja, tendenziell stimme ich dir da auch eigentlich zu, dass das irgendwie nett aussieht. ich kann es halt nicht so ganz einordnen. Ich kann ehrlich gesagt auch die Geschichte jetzt nicht komplett irgendwie hier rezitieren. Ich kenne das eigentlich, glaube ich, bloß aus Referenzen in anderen Medien. Also zum Beispiel in Matrix kommt es ja auch einfach vor. Aber die Story an sich ist mir gar nicht bekannt.
Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie Alice in Wonderland irgendwie schon zigmal gesehen. In keine Ahnung, Comicform und aber so richtig, worum es geht, weiß ich auch nicht. Jedenfalls die Neuauflage ist sehr bunt und sehr kitschig irgendwie. Und das ist zwar auch in den Zeichentrickversionen immer alles sehr abgefahren und ungewöhnlich so ein bisschen, aber ich weiß nicht, also für den ganzen Film, ob ich das ertrage.
Ist ja auch 3D dann und so.
Ja, klar, denn in 3D kannst du den letzten Rotz verkaufen, das ist alles toll. Also,
nein, aber nicht so nein, kritisch
ich,
hier.
Nein, ich finde an sich wirkt das alles ganz nett, aber eben auf Dauer so dieses, mit irgendwelchen ganz abgefahrenen Tieren und sowas, also es ist dann vielleicht schon wieder so ein bisschen die Kritik, die ich auch beim vorherigen Trailer eben eingebracht habe, also dass es sich dann schon wieder nicht so, also es mir dann doch nicht so gefällt.
In mir kommt halt da auch so ein bisschen der Johnny Depp-Fanboy hoch, der da ja mitspielt. Wer sich für den Film begeistern kann, der sollte zwei Trailer angucken. Es gibt nämlich unterschiedliche Visionen für die Staaten und für United Kingdom. Und da gibt es eben Material, was im einen nicht drin ist, im anderen und umgekehrt. Also wer die volle Dosis haben möchte, der klickt auf beide Links und wartet ab dann bis zum 5. in den Staaten oder nur zum 4. hier in Deutschland, März 2010, und setzt sich die Brille auf und genießt den Film in 3D. Und das Letzte, das Beste zum Schluss. Ich wäre ja fast aus der Uni früher heimgegangen, dass ich ihn mir hier in großartiger Qualität angucken kann mit Ton und so, aber worum geht's? Es geht um Iron Man 2. Meiner Meinung nach der mit Abstand großartigste Trailer aus dieser Folge. Überhaupt einer der geilsten Trailer der letzten Wochen und Monate. Einer der Filme, auf die ich mich nächstes Jahr am allermeisten freue. Und der Trailer hat mich komplett, vollständig bis zur letzten Sekunde glücklich gemacht. Da stimmt irgendwie alles. Da ist geile Stimmung, es kommt das rüber, was im ersten Teil so überraschend gut war irgendwie, das haben sie gut eingefangen und es ist einfach nur auf eine großartig epische Fortsetzung angelegt und sie wissen irgendwie, was die Leute jetzt wollen nach dem ersten und bedienen das auch.
Aber ich glaube, dass das, was du eben so beiläufig erwähnt hast, dass eben überraschend, also dass das Teil 1 doch auch jetzt für mich schon irgendwie so, man hat ihn geguckt und dachte, mal schauen, was da kommt. Aber im Nachhinein waren noch eigentlich so ziemlich alle, die den gesehen haben, begeistert. Jedenfalls so das Stimmungsbild, was ich immer so eingefangen habe.
Das ist exakt korrekt.
Deshalb, also Teil 2, freue ich mich auch extrem drauf. Und der Trailer, also der hat es schon in sich.
Ne?
Absolut. Also da kann ich leider nichts Kritisches und Böses zu sagen.
Das Ach, wir streiten nachher noch. Das passt schon. Nee, also es ist wirklich zum Beispiel auch, es ist so eine Sekunde lang irgendwie reingeschnitten, auch wieder Samuel L. Jackson. Also ich weiß nicht, wer beim ersten Teil im Kino sitzen geblieben ist, der hat diese Zusatzszene gesehen, ganz am Ende vom Film, ist dann Samuel L. Jackson im Haus von Tony Stark eben. Und ich habe mich dann eben so ein bisschen auch einfach im Netz da reingelesen in diese ganze Welt. Wie gesagt, ich bin ja kein Comicleser eigentlich. Und die planen da so ganz, ganz viele tolle Filme noch. Und Samuel L. Jackson ist so der Anführer einer ganzen Initiative aus Superhelden. Und das nennt sich dann irgendwie die Avengers sind es. Und da ist eben auch Iron Man dabei. Und ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wer noch alles. Aber da kommen noch lauter Filme. Und dann irgendwann in 5 Jahren haben da einen riesigen Plan. Dann kommt der Film mit den allen, der Avengers-Film. Und also finde ich prinzipiell auch einfach klasse sowas, wenn die sich wirklich Zeit nehmen und da endlich mal das so ein Franchise bedienen, wie es bedient gehört. Klasse.
Ja.
Genau. Und es dauert auch nicht mehr so wahnsinnig lange. 7. und 6. Mai, USA und Deutschland. Das kann man abwarten, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Tja, okay, worauf können wir uns leider nicht mehr freuen, um zu den News überzugehen?
Tja. Wild Hogs 2, weg.
Ist getötet worden, leider. Wir haben ja darüber gesprochen gehabt, dass der Disney-Chef so spontan gegangen ist, was dann irgendwie Johnny Depp so traurig gemacht hat und so weiter und so fort. Natürlich hat Disney einen neuen Chef, der heißt Rich Ross. Und der ist der geht ziemlich rigoros gegen so Projekte, die er irgendwie nicht gut findet, die aber Geld kosten, vor. Der hat da schon den einen oder anderen Film gecancelt und jetzt hat es eben Wild Hogs 2 erwischt, worauf wir uns ja schon gefreut hatten. Und interessanterweise ist die Schuld wohl zu suchen bei einem Film, den wir auch schon mal hier in den Trailern hatten, nämlich Old Dogs.
Und der eigentlich toll wirkte.
Der sehr gut wirkte, den allerdings Kritiker gehasst haben und auch Publikum ist wohl nicht so drauf angesprungen. Der hat finanziell irgendwie überhaupt nichts gerissen. Und jetzt sind sie skeptisch, ob sie eben mit dem Nachfolger von Wild Hogs irgendwie da irgendwas erreicht hätten und haben ihn einfach mal gecancelt.
Ja, finde ich absolut schade, aber ja, es ist schon nachvollziehbar. Also ich denk mal, dass das Old Dogs ja schon so ziemlich die Kategorie war, die der wahrscheinlich auch angesprochen hätte oder wo der gelandet wäre eben. Und ja, wenn das halt so in der Form nicht so ankommt, nicht gewünscht ist, ja gut, dann halt nicht.
Aber, dann halt nicht. Es kommen ja auch andere neue Filme ans Tageslicht, wie zum Beispiel das erste Foto von einem neuen Film namens Due Date, also Ablaufdatum. Und es spielen mit der feine Herr Galifianakis und Robert Downey Jr., also der Iron Man. Es ist von Todd Phillips und wir erinnern uns zurück, das ist der Regisseur von The Hangover.
Genau.
Finde ich eine.
Ja. Da kommt ja auch der Herr mit dem unaussprechlichen Nachnamen her.
Richtig, richtig. Ich hoffe, der Name ist eigentlich jedem, der hier schon ein paar Mal zugehört hat, jetzt ein Begriff, weil den muss man auf dem Radar haben. Der macht nur tolle Sachen.
Das war der mit dem Vollbart und
It's a Satchel. Indiana Jones wears one. Das ist ja? Der. Ja. Okay. Hast du den auf Deutsch geguckt oder was?
Das gucke ich ja nie auf Deutsch oder was.
Nein, du guckst ja nie was auf Deutsch. Egal. Also, worum geht's jetzt in diesem neuen Film Due Date? Der Galifianakis ist wohl so Möchtegern-Schauspieler und unter welchen Umständen habe ich jetzt da nicht rauslesen können, trifft er auf eben Robert Downey Jr., der ist ein Geschäftsmann und erwartet aber ein Kind und sie müssen dann zusammen irgendwie so durchs halbe Land fahren, damit sie rechtzeitig irgendwie bei der Mutter und der Geburt ankommen. Einfach mal das Foto angucken, das wirkt schon irgendwie leicht bizarr und für mich sagt die Kombination, das wird ein geiler Film von diesen drei Personen einfach schon.
Doch, also ich bin auch ziemlich hoffnungsvoll, also das könnte ein Knaller werden.
So, geiler Film und nicht geiler Film, um die Überleitung runterzubrechen. Ein nicht geiler Film, laut der Meinung vieler Menschen, ist der erste Star Wars Film. Also Episode 1, man muss da immer aufpassen, dass alle genau wissen, welchen man jetzt meint. Also es geht um den neueren ersten Teil. Der ist ziemlich umstritten. Ich weiß persönlich jetzt gar nicht, was ich da spontan sagen würde. So schlimm fand ich ihn nicht, aber eigentlich war er schon auch schlimm irgendwie.
Ja, also ich bin da ja eh nicht so der Freak, aber war unterhaltsam, also...
Das ist schon mal ganz die falsche Herangehensweise. Ich glaube, du bist jetzt besser still.
Ja, ich glaube, da kommt auch einfach viel Hass auf.
Ja, okay, und zwar, was ist passiert? Warum kommen wir überhaupt auf diesen Film? Begeisterte Lost-Gucker wissen, wer Damon Lindelof ist. Das ist einer der kreativen Köpfe hinter der Sendung. Und weil ich so ein großer Lost-Fan bin, finde ich den auch ganz toll und deshalb interessiert mich auch, was der immer so von sich gibt und deshalb folge ich dem bei Twitter und der hat einen lustigen Link verbreitet. Und zwar hat er einen YouTube-Clip verlinkt und er hat dazu einfach nur gesagt, dein Leben wird sich ändern. Das ist unglaubliche Kritik und guck dir alles an. Worum geht's also in diesem YouTube-Video? Ein komischer Mensch kritisiert diesen ersten Star Wars Film. Und es hat insgesamt 7 Teile, diese Kritik. Und dauert folglich auch 70 Minuten. Ich habe mir tatsächlich diese 70 Minuten genommen. nicht unbedingt bewusst, sondern ich bin hängen geblieben. Ich konnte tatsächlich nach so ein paar Minuten nicht mehr abschalten. Der nimmt diesen Film auseinander, das ist unfassbar. Es ist wirklich klasse gemacht, es ist mit so Szenen unterlegt aus dem Film, auch aus anderen Filmen, wenn er sagt, so würde man es richtig machen. Also er fängt einfach irgendwie vorne mal bei den Charakteren an, die scheiße sind und wo, zu denen man keine Bindung hat und Story ist auch löchrig und so weiter und so fort. Ich stimme bei weitem nicht mit allem, was er sagt, überein, aber vieles ist verdammt richtig und sehr schmerzhaft, wenn man es so drastisch vorgeführt bekommt. Was ganz, ganz schrecklich ist an dem Video, ist seine Stimme. Das ist zwar eigentlich ein, ja, so stilistisch gedacht, der macht so einen auf Doof-Typ irgendwie und spricht so ganz dämlich. Das ist aber trotzdem einfach nur störend. Ich persönlich habe trotzdem durchgehalten. Ich würde es mal versuchen, wenn man irgendwie so ein bisschen Herzblut in dieser ganzen Star-Wars-Geschichte drinstecken hat, dann wird man da schon eigentlich sich angesprochen fühlen. Also einfach mal klicken und gucken, ob man was damit anfangen kann. So, dann haben wir, ja, wir haben noch zwei kurze Tipps hier. Es gibt jetzt schon seit irgendwie 2 Wochen, ich habe es halt erstmal ein bisschen selber auch benutzen wollen, bevor ich hier was dazu sage, fürs iPhone eine IMDb-Applikation. Was doch echt praktisch ist, ich habe es, ohne dass ich das jetzt vorher gedacht hätte, schon ein paar Mal im Alltagseinsatz benutzt. IMDb ist ja irgendwie jedem im Begriff, denke ich, heutzutage, diese International Movie Database. Oder ist es die Internet Movie Database? Das ist bestimmt Internet, oder? Mhm. Egal. Also da gibt es alle Informationen, die man so braucht. Praktischerweise übrigens haben die auch echt gute Informationen über Serien, auch über einzelne Episoden. Alles das ist wunderbar gut zugänglich in dieser App. Die ist auch kostenlos. Leider gibt es, zumindest als ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen das letzte Mal geschaut habe, nur im US-Store. Aber so als Film- und Serienfreund ist die Wahrscheinlichkeit ja eh relativ hoch, dass man weiß, wie man da sich einen Account beschafft und dann dazu erklärt. Genau, das war so der eine kleine Tipp, den ich loswerden wollte. Und jetzt kommen wir endlich zum Streiten. Und zwar haben Henning und ich haben uns letztens unterhalten und aus dem Blauen heraus schimpft Henning auf einmal über myepisodes.com, das wäre ja so hässlich und überhaupt. Und ja, dann sind wir so doch irgendwie in ein Streitgespräch abgedriftet und ich meinte, ja, mach's doch besser und da. Jedenfalls ist es so, Henning ist damit nicht wirklich zufrieden. Ich habe mich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Ich habe gefunden mytvshows.org, also auch eine Webseite, mit der man ja, nachvollziehen kann, wie weit man bei welcher Serie ist und so weiter und so fort. Habe mir das jetzt auch mal angeguckt und ich bleibe bei der Meinung, My Episodes ist vielleicht nicht die Offenbarung vor dem Herrn, was jetzt Design angeht oder so. Mhm. Aber ist fantastisch übersichtlich, hat im Vergleich zumindest zu dieser neuen Webseite von der Usability um Längen die Nase vorn. Also es gibt so ein Problem, das ich vorrangig mit mytvshows.org habe, die trennen auf in Serien und /Folgen, die du hast und welche, die noch laufen. Wenn jetzt dann irgendwie, jetzt laufen noch 10 Folgen Simpsons in dieser kommenden, in der aktuellen Staffel und dann muss ich die einzeln neu hinzufügen immer. Wenn jetzt also nächste Woche läuft eine Folge Simpsons, dann gehe ich rüber zu kommende Folgen, dann muss ich klicken, okay, die habe ich jetzt auch und dann kann ich wieder zurückgehen zu alle Folgen, die ich habe und kann klicken, ja, die habe ich gesehen. Dann kommt so ein Pop-up von JavaScript, dann kann ich sagen, ja, habe ich die wirklich gesehen, dann drücke ich auf okay. Und es ist ganz grausam umständlich. Bei My Episodes, da mache ich halt ein Häkchen und noch ein Häkchen und dann sage ich damit, ich habe sie oder ich habe sie geguckt und fertig. Was man auf jeden Fall aber sagen kann, es hat mehr Eye-Candy. Also da gibt es dann so ein Bildchen zur Serie und generell ist es einfach durchdesignter, die Seite.
Bisschen Amazon-Werbung.
Es hat Amazon-Werbung im Gegensatz, ich weiß gar nicht, ob My Episodes werbefrei ist oder nicht, wahrscheinlich nicht, ich sehe bloß die Werbung auf keinen Seiten. Ich würde sagen, falls jemand irgendwie die Henningschen Beschwerden gegenüber My Episodes nachvollziehen kann, dann wirft er da mal einen Blick drauf.
Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich dir jetzt so direkt an Kritik genannt hatte, aber es war mir so ein ganz generelles
Problem. Soll ich es schnell nochmal hochholen und vorlesen, weil es war nämlich wirklich dünn, das ist zutreffend.
Ja, aber es war einfach, ich war mit der Übersichtlichkeit einfach nicht so zufrieden. Weil
nein, ich hatte, weiß schon noch, was du nervig fandst. Du fandst nervig, wenn du bei einer Folge, bei einer Serie, die nicht gerade läuft, aufholst. Ja? Ja. Das fandst du umständlich, dass stimmt, du dich dann genau zu der Serie hinklicken musst und dann da, was ich auch nicht nachvollziehen konnte, weil du die Serie ja dadurch, dass sie bei den aktuellen drin steht, mit einem Klick erreichst. Dann fandst du doof, dass sie da überhaupt drin steht, weil du ja die neuen gar nicht guckst und so weiter und so fort.
Ja, aber ich habe mir MyTV-Shows auch jetzt gar nicht weiter näher angeguckt, weil den Aufwand, den ich jetzt bei My Episodes schon betrieben habe, also das sollte erstmal reichen und ich hatte überhaupt keine Lust, da jetzt irgendwie ernsthaft einen Umzug zu erwägen. Wir brauchen
eindeutig einen offenen Standard für Serienfolgenverwaltung.
Ja.
Würde ich sagen.
Aber nein, also helfen oder sinnvoll ist es auf jeden Fall, den Ignore-Knopf häufig zu drücken. Und so kann man sich eben die Hauptansicht ja so weit beschränken auf eben wirklich die 2, 3, 4 Serien, die aktuell laufen, die man wirklich wöchentlich verfolgt.
Naja, der Punkt ist auch, wieso das dich stört und mich nicht. Wenn ich so eine Serie dann nachträglich anfange zu gucken, dann dauert das so 2 bis 3 Tage und dann bin ich auf dem aktuellen Stand, wohingegen du jetzt irgendwie schon seit Monaten wieder hier bei How I Met Your Mother rumkrebst.
Ja, ich habe mit Seinfeld wieder angefangen und das.
Selber schuld.
Nein, also ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas anderes, noch eine dritte, vierte, fünfte,
also mir tolle ist Alternative? Nichts bekannt, also aber in der Form. Nicht, es gibt halt viele Sachen, irgendwie Widgets und Gadgets und auch iPhone-Apps und alles Mögliche, wo du dir anzeigen lassen kannst, einfach was läuft als nächstes. Aber also komplett ohne Verwaltung, was du kennst und so halt.
Ja, also vielleicht, wenn die Leute von My Episodes eben ein bisschen die Oberfläche noch verschönern würden und vielleicht ein paar Knöpfe noch deutlicher machen würden und sowas. Also dann, der Grundaufbau ist ja schon ganz nett. Und eben, wie gesagt, wenn man den Ignore-Knopf häufiger verwendet und so Serien einfach mal so ein bisschen an die Seite schiebt, dann klappt das schon ganz gut. Aber ja, optimal ist es nicht, aber...
Nee, es gibt bei beiden auch viel Potenzial. Also was ich bei My Episodes großartig fände, wenn die irgendwie so ein bisschen Social Web 2.0 reinbringen würden. Ja, ich würde da gerne sagen können, hey, der Henning ist mein Freund da und irgendwie dann sehen, was keine Ahnung, Leute mit ähnlichem Geschmack halt auch gern gucken und sowas.
Ja, ja.
Oder kommentieren, dass du da irgendwie dir einen Freundeskreis hinzufügen kannst und dann Kommentare von deinen Peers irgendwie zu jeder Folge dort sammeln kannst und sowas, wäre alles ganz nett. Ist, glaube ich, bei MyTV-Shows ein bisschen weiter in der Hinsicht. Also da gibt es auf jeden Fall Friends in der Menüleiste. Ich habe das mit Fabi kurz ausprobiert, aber viel mehr steckt da nicht dahinter. Also so Empfehlungen und sowas habe ich nicht gefunden. Gut, aber ich denke, ausreichend breit getreten, oder?
Ja.
Kommen wir zum letzten Punkt bei den News. Wenn wir jetzt nicht noch einen Punkt bei den News hätten, sondern zu den Filmen übergehen würden, da würde ich ja jetzt fragen, und was habt ihr so geguckt? Und jetzt waren Leute im Kino und wenn du die gefragt hast, und was hast du so geguckt, dann hätten die gesagt, ja, nichts. Was ich echt mies finde irgendwie. Ich hätte ja Aufstand geprobt ohne Ende, wenn mir sowas passiert wäre. Und zwar geht's um Avatar, der ja jetzt endlich läuft und zu dem es noch keiner von uns geschafft hat. Nee. Leider. Ich habe sehr gemischte Meinungen jetzt bekommen schon, aber mal sehen. Ich werde mir den auf jeden Fall noch in vollster 3D-Pracht angucken, so wie er gedacht ist. Aber was ist die eigentliche Nachricht? Die Kinos, die müssen ja mittlerweile auch so auf ganz tolle Kopierschutztechniken setzen. Das ist ja noch viel komplexer, als das momentan noch am Heimsetup irgendwie alles ist. Mhm. Und was ist passiert? Der DRM-Server, der hat die Schlüssel irgendwie nicht rechtzeitig rübergeschickt an die Kinos und die konnten also ihre 150 Gigabyte schweren Kopien von diesem Film nicht entschlüsseln. Die hatten also den Film auf der Platte da. Und das war total sinnlos, weil das war Datenmüll, ja. Das ist so wie wenn dir irgendwie bei deinem PGP, wenn du dein Passwort vergisst, kannst du auch wegschmeißen.
Ja, aber sowas passiert ja nie eigentlich.
Ja, nur im Kino. Ja. Das ist schon extrem ärgerlich, sowas. Es ist dann so den Leuten angeboten worden, dass sie stattdessen ja in die 2D-Vorstellung gehen könnten.
Eine Woche später oder so.
Oder kommt eine Woche später. Und also ich finde es echt eigentlich unglaublich. Sowas Beklopptes.
Naja, vor allem gerade bei dem Film, der ja eben auch noch so gehypt wird und dann scheitert das wieder an so einer Lächerlichkeit.
Die Geister, die ich rief, sage ich nur. Ja, ich meine, jetzt schießen sie sich mit ihrem scheiß Kopierschutz selber ins Bein. Ja. Und da bist du doch wirklich, ich meine, weißt du, dann gehen Leute noch ins Kino, müssen sich eh immer schon angucken, ja, du scheiß Raubkopierer, da siehst du, dass du in den Knast kommst, wenn du irgendwas, ja, diese blöden Spots darfst du dir immer geben. Und dann haben sie natürlich auch Rückerstattung angeboten den Leuten, aber das hat jetzt nicht unbedingt mit eingeschlossen, die Cola und das Popcorn, was du dir schon gekauft hast. Also da stehst du halt einfach wirklich total belämmert da, wenn sowas ist. Ja, und
vor allen Dingen, das ist mir noch in der Situation noch völlig egal, ob ich meine 5 bis 10 Euro da jetzt wieder bekomme.
Eben, ich wollte den Film gucken, ja. Ich bin hier in der Vorpremiere, genau. Natürlich, es war bei der Vorpremiere. Das ist wohl auch anscheinend so ein Teil des Problems, dass irgendwie diese Zeitpunkte, also das ist ja unglaublich komplex, dieses DRM in den Kinos. Da sind ja wirklich die Spielzeiten teilweise in diesen Rechten inbegriffen, dass du ihn wirklich nur dann und dann überhaupt abspielen kannst. Und dann war es halt für die Vorpremiere noch nicht freigegeben, weil sie da irgendwas nicht beachtet haben, keine Ahnung. Ist halt nicht kommuniziert worden oder was weiß ich. Und dann war der halt, die konnten den Film nicht entschlüsseln.
Ja, ist schon bitter.
Abgefahren. Gut. Tja, 3D, ne?
Genau, 3D. 3D erfordert diese Brillen.
Habe ich auch gehört, ja.
Ich habe zufällig einen Artikel gelesen, wo es darum ging, wie das eben mit diesen Brillen läuft. Also ich selber habe das ja noch überhaupt nicht genutzt. Also
ich habe es jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal genutzt, erst auch.
Also. Ja, also ich finde ja sowas an sich ganz toll, aber irgendwie bin ich dazu noch nie gekommen. Keine Ahnung. Aber sowas, was ich gelesen habe, meint eben, dass diese Brillen, die man da bekommt, das sind ja immer Einwegbrillen.
In der Regel, ja.
Denn diese Mehrwegsysteme, die kosten halt Geld, beziehungsweise die bringen kein Geld ein. Korrekt. Denn es ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass jedes Kino eine einmal umsatzunabhängige Mietgebühr zahlt. Mhm. Und eben wohl einen gewissen Prozentsatz des Kartenpreises an die jeweiligen Studios abgibt.
Genau, ja.
So, und bei Avatar war es jetzt eben so, dass Fox 1 Euro pro Karte eben für Brillen offen lässt, sozusagen. Also wahrscheinlich eben das Geld, was so eine Brille kostet beim Kauf.
Ja, ich weiß so nicht, wie teuer. Pi mal Daumen, ja, genau.
Genau. So, was jetzt eigentlich dazu führen soll, dass jedes Kino beim Verkauf einer Brille rund 51 Cent spart. Oder bringe ich irgendwas durcheinander? Also jedenfalls, es lohnt sich für die Kinos, Brillen zu verkaufen.
Ja, und es lohnt sich für die Kinos vor allem nicht, Mehrwegsysteme anzuschaffen.
Genau, und was sich überhaupt nicht lohnt, wenn jetzt irgendwelche Leute auf die Idee kommen, kann ja sein, dass du schon 5 3D-Filme vorher gesehen hast und nun aus deinem Sammelsurium an Brillen einfach mal eine mitnimmst, dass die dich nicht reinlassen, weil du ja keine Brille kaufen willst. Und das finde ich schon wieder irgendwie frech.
Du kriegst halt einfach kein Ticket ohne Brille, fertig.
Genau. Und ich meine, das kann es ja auch nicht sein. Also das sind doch wahrscheinlich sogar irgendwelche Brillen, die völlig standardisiert und gleich aussehen, also ohne irgendwelche tollen.
Wie gesagt, ich war jetzt 3-mal, ich habe noch 2 hier, die sind exakt identisch und ich meine mich zu erinnern, dass die erste, die ich hatte, auch genauso ausgesehen hat.
Und also ich würde mich da schon wieder aufregen, wenn ich jetzt schon diverse Euro für Brillen ausgegeben habe, warum ich die nicht weiter nutzen darf. Also dann stehe ich da vom Kino, heißt es, zahle jetzt nochmal 1-2 Euro für die Brille. Nicht wegen den 1-2 Euro, aber ich meine, das ist doch so eine ganz prinzipielle Sache, die schon wieder unmöglich durchgeplant ist.
Ja, aber es ist wie immer so, man ist dann sauer aufs Kino und ärgert sich, dass man mal wieder ins Kino gehen wollte, aber das Kino ist nicht schuld.
Nee, weil das irgendwelche komische...
Es läuft über Fox, die diesen blöden Deal machen, von wegen, du kannst halt, wenn du Brillen verkaufst, musst du weniger von deinem Erlös halt abgeben. Und das ist einfach ein Unding, absolut.
Ja, also es haut für mich irgendwie so gar nicht hin, aber naja, wahrscheinlich, wenn dann die Leute nach und nach immer mehr Brillen sammeln, wird wahrscheinlich der Unmut irgendwann so groß sein, dass sie von diesem Konzept irgendwie abrücken. Und ich meine, so Mehrwegsysteme sind einfach viel logischer bei sowas.
Absolut. Und spätestens, wenn die Leute dann ihre Designer-3D-Brillen bei Gucci kaufen, was wir ja auch schon hier hatten, dann können sie das bestimmt nicht mehr aufrechterhalten.
Ja.
So, damit sind wir mit den News durch und kommen zu den Filmen. Und da machen wir heute mal etwas Unkonventionelleres, weil ja Weihnachten vor der Tür steht, haben wir uns gedacht, wir besprechen mal ein paar Weihnachtsfilme. Und ja, so Klassiker auch, die irgendwie eh jeder schon kennt. Wir machen das jetzt nicht so extrem durchtypisiert hier mit Titel und der ist von dann und der ist von dem und überhaupt. Wir quatschen einfach mal über ein paar so Weihnachtsfilme. Wir vergessen garantiert mindestens 90% aller Weihnachtsfilme, die es gibt. Also das ist 0, gar nichts hier mit Anspruch auf Komplettheit oder irgendwas.
Nein, aber es war ja schon ganz witzig. Wir hatten ja gedacht, hey, wir machen so eine ganz tolle Weihnachtsfolge. Und wir schreiben jetzt einfach mal alle Weihnachtsfilme auf, alle, die wir kennen. Und dann noch alle Weihnachtsserien. Und alles, was irgendwie mit Weihnachten zu tun hat. So, und dann nach dieser tollen Idee fängt man ja da an, das so ein bisschen konkreter mal irgendwie schriftlich festzuhalten und stellt dann relativ zügig fest, so viel kenne ich eigentlich gar nicht.
Ja.
Und Serien gibt es sowieso gar nicht.
Also wenn jemand eine Serie kennt, die gut im Weihnachtskontext hätte besprochen werden können, dann bitte in die Kommentare schreiben und wir merken es uns dann für nächstes Jahr.
Und es zählt natürlich nicht, wenn es irgendwo mal eine Weihnachtsfolge gab.
Ja, das natürlich nicht.
Na?
Nee, das zählt gar nicht. Aber fangen wir an, Filme,
ja.
Oder?
Ja.
Wie gesagt, Basti ist nicht da, der hätte euch übrigens den Film Elf empfohlen. Ich habe mir den auch irgendwann mal angeguckt, der ist mit Will Ferrell. Der ist schon sehr abgedreht, der Film. Also, das ist für Will Ferrell-Fans, oder also ich würde mich als Will Ferrell-Fan bezeichnen, und der war auch für mich irgendwie doch hart an der Grenze. Allerdings sehr positiv bei Elf. Es spielt Zooey Deschanel mit. aber da Basti nicht da ist, sind wir mit Elf sofort fertig.
Genau.
Und weiß nicht, willst du erstmal weitermachen?
Ja, also ja, dann mache ich erstmal meine beiden Filme.
Ja.
Weil, ja, wie gesagt, in dieser Phase der Überlegung, wo ich dachte, Weihnachtsfilme, was guckst du eigentlich jedes Jahr?
Weißt du, was wir zuerst klarstellen sollten vielleicht noch?
Na?
Der Weihnachtsfilm, worüber es gar keine Diskussion gibt, was wir aber einfach jetzt mal außen vor lassen, der Weihnachtsfilm ist natürlich Stirb langsam. Ja, das ist ja uns auch klar. Aber das weiß ja jeder, also da sprechen wir jetzt nicht noch drüber.
Nein, und das ist einfach so weihnachtlich.
Let it snow.
So, genau.
Also, habe ich dich schön aus dem Konzept gebracht.
Ja, genau. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich angefangen habe, worum es ging. Doch. Weihnachtsfilme, und ich habe überlegt, welche Filme guckst du oder welche Filme verbindest du irgendwie mit Weihnachten. Und da habe ich erstmal festgestellt, dass ich eigentlich in letzter Zeit, in den letzten Jahren, mir erstaunlich wenig aus Weihnachten und Weihnachtsfilmen mache. Aber immer wieder kommen mir folgende beide Filme irgendwie entgegen und ich werde damit irgendwie konfrontiert. Und zwar geht es um Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Zwei absolut grandiose Filme, die ich, glaube ich, seit, weiß nicht, 15 Jahren irgendwie mehr oder weniger regelmäßig immer mal wieder gucke. Also, ich meine, die Geschichte kennt jeder. Das ist der arme Kevin, der alleine gelassen wird. Einmal zu Hause, einmal in New York. Und ja, ich dachte einfach, dass es ja ganz interessant wäre, wenn man sich mal so vor Augen führt, was so ein Film eigentlich mit sich bringt, beziehungsweise warum kennt man den eigentlich schon so lange? Mhm. Denn die Filme sind von 91 und 92, was ja doch mittlerweile schon eine ganze Weile her ist. Ne?
Wir sind so alt.
Und dann habe ich auch festgestellt, was ich auch nicht wusste, dass es auch einen dritten und einen vierten Teil gab.
Was?
Was irgendwie, glaube ich, auch niemand weiß, denn da spielte auch Macaulay Culkin nicht mit. Und ich glaube, Teil 3 war auch nur für das US-Fernsehen produziert worden.
Oh Gott.
Und ja, also völlige Flops und irgendwie.
Das ist wie diese American Pie-Fortsetzungen, die ja genau, irgendwie auch jedes Jahr noch einer mehr rauskommt.
Und eigentlich guckt es keine Sau. Aber
ich kenne da jemanden.
Ach ja,
doch. In Innsbruck, aber egal.
ja, jedenfalls Teil 3 und 4 völlige Flops, aber dafür Teil 1, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, was ich auch irgendwie schon bemerkenswert
finde. Abgefahren, ja, krass.
Kevin allein zu Hause hat in der Produktion 15 Millionen gekostet, was ja eigentlich so für aktuelle Filme eigentlich auch gar nichts ist.
Nee, wirklich nicht. Nee.
Hat aber schon eben 91 500 Millionen eingespielt. Boah. Also schon ein ordentlicher Wert, würde ich sagen.
Ja, absolut.
So, und wo ich dann so ein bisschen gelesen habe und gelesen habe, fand ich auch ein paar Kritiken sehr witzig. Besonders die Kritik, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt genau gelesen habe oder wer dafür verantwortlich ist, aber jedenfalls wurde angesprochen, dass ja die Handlung von Kevin pädagogisch nicht so wirklich vertretbar sei.
Oh, really?
Und da dachte ich auch so, meine Herren, also... Ey, da ist so ein Blödelfilm, wo ein Kind alleine zu Hause ist und der muss nicht pädagogisch wertvoll sein.
Ja,
da gibt's. Der darf so blöd sein und so unsinnig, wie er halt ist.
Es gibt oft so lustige Kritiken. Das bietet sich auch an, dass du mal auf Amazon.com gehst und dann guckst du zur Pulp Fiction DVD und guckst dir alle 1-Sterne-Reviews an. Da sind Leute, die nehmen sich ewig viel Zeit und schreiben da absätzeweise, warum dieser Film schlecht ist.
So, Geschichte verstehe ich nicht.
Ja. Also es ist schon so, es ist ähnlich witzig wie dieses eine großartige Bibel-Review, was irgendwie mal bei der Volksbibel auf Amazon.de einer geschrieben hatte und irgendwie die Story ist total zusammenhangslos. Ich habe überhaupt keine Bindung zu den Charakteren. Also ich habe schon bessere Romane gelesen, das ist auch sehr lustig gewesen.
Ja, naja, aber jedenfalls, ich finde die beiden Filme toll und
ich auch, absolut.
Ich habe dann auch gelesen, dass für den einen Film wurde, oder ich weiß gar nicht, ob für beide, jedenfalls wurde Hans Zimmer, ich glaube, für den Teil in New York für einen Oscar nominiert, für irgend so ein Weihnachtslied.
Aber das stimmt, die Kevin-Filme, die hatten irgendwie so einen markanten Klang.
Ja, also. Ja, ich finde es zwei tolle Filme, die ich irgendwie absolut mit Weihnachten verbinde. Und ja, ich glaube, als ich es erste Mal gesehen habe, da war ich auch noch sehr klein.
Ja, doch schon.
Und obwohl
ich erinnere mich irgendwie, dass meine Mutter konnte diese Filme nicht ausstehen. Aber ich habe sie auch als Kind schon sehr gemocht.
Naja,
es gab immer Diskussionsbedarf.
Ja, und wir haben es ja einigermaßen schon weit gebracht. Also trotz der nicht vorhandenen pädagogischen
Ja, wir sind, aber nee, ich würde durchaus mich anschließen, dass wir nicht pädagogisch vertretbar sind. Aber das ja, halte ich jetzt nicht unbedingt für ein negatives Merkmal. Gut, ja, nicht pädagogisch vertretbar, schon lustig.
Genau, so, und wo ich noch weiter überlegt habe, da fiel mir ein, dass ich letztes Jahr den Polarexpress gesehen habe.
Ah, den habe ich noch gar nicht geguckt. Der ist mit Tom Hanks und so animiert und so, ne?
Ja, genau. Also, aber das muss einem auch schon gesagt werden vorher. Also ich habe es jetzt so nicht erkannt.
Echt? Aber erkennt man es nicht mal so krass? Okay.
Ja, doch. Also ich glaube, wenn man es weiß, dann schon. Aber also ich habe es jetzt vorher gewusst und dadurch war es okay. Aber so direkt, also
Ja, und so der Film an sich? Gut,
schlecht. Ich fand ihn jetzt, also es ist halt so ein Weihnachtsfilm, ist so ganz nett, viel Schnee, bisschen irgendwie, bisschen böse und nachher wird alles gut und
besinnlich.
Ja, also ist an sich ein schöner Film so in Summe, aber ja, ist halt für die Weihnachtszeit, also sowas gucke ich dann auch wirklich nur, wenn es dann ganz schwer irgendwie hier auf Weihnachten zugeht, dann kann man sich sowas mal antun, aber sonst würde ich mich mit sowas nicht irgendwie beschäftigen. Nein, aber an sich ein durchaus schöner Film.
Alles
aber
klar.
Ja, so bitter das ist, eigentlich war es auch das, was ich eben an Weihnachtsfilmen so persönlich zu bieten habe.
Ach doch, du kennst doch bestimmt aus der Kindheit zum Beispiel, lass mal überlegen, es gibt doch mit Tim Allen, der heißt einfach nur Santa Claus, das ist doch, da schubst er doch den Weihnachtsmann vom Dach und wird dann selbst, oder muss dann irgendwie in die Rolle schlüpfen, den kennst garantiert.
Ja.
Aber den musst du aber dann schon gucken.
Das sind halt auch alles Filme, die schon alt sind.
Das ist wahr, ja. Das ist alles so aus der Kindheit jetzt, ja. Das ist richtig. Ja. Also ich erinnere mich an den zum Beispiel, der ist schon sehr lustig. Da haben sie allerdings dann, glaube ich, auch irgendwie viele Fortsetzungen gemacht. Und da war dann irgendwie noch der zweite gut, glaube ich. Naja, Ansonsten fällt mir jetzt der Titel nicht ein. Es gibt auch irgendwie einen Film, da spielt das kleine Mädchen aus Mrs. Doubtfire mit.
Gott.
Und es geht dann darum, dass irgendwie, es gibt so eine Gerichtsverhandlung. Jemand behauptet, glaube ich, er ist der Weihnachtsmann und wird dafür irgendwie vor Gericht gebracht, dass er das widerruft oder irgend sowas in die Richtung. Ich weiß noch, das Ende ist dann ganz dramatisch. Dem Mädchen fällt dann irgendwie die Lösung ein, wie sie die Richterin irgendwie dazu bringt, dass sie sich irgendwie mal auf sowas Übernatürliches quasi einlässt, dass es das schon geben kann, den Weihnachtsmann und so, und bringt irgendwie so eine Dollarnote, also eine Dollarbanknote vor, wo der Satz In God we trust umringelt ist und so, ist dann am Ende alles happy und so. Das ist auch so irgendwie als Klassiker aus der Kindheit. Was du doch bestimmt auch kennst, ist die Familie Griswold. Diese Filme kennt doch jeder, oder? Da gibt es auch einen Weihnachtsfilm, Weihnachten mit den Griswolds oder so.
Aber dann auch so ein Film, der dann irgendwie...
Der ist total abgefahren.
Anfang 90er, 80er noch.
Ja, irgendwie. Ja, der ist uralt, der ist wahrscheinlich älter als wir, würde mich nicht wundern, aber ja. Da geht irgendwie alles schief. Das ist so Familie und der Familienvater, der will... Das ist übrigens genau, das ist Chevy Chase, ja, den wir oben angesprochen hatten.
Der aus Hot Tub
Time Machine. Der aus Hot Tub Time Machine, genau. Das ist da also der Familienvater und der bildet sich ein Weihnachten... Da müssen wir ein besinnliches, frohes Fest machen, verdammt, ja. Also so in die Richtung geht es dann einfach da. Alles geht schief, der Baum ist viel zu groß und stößt dann irgendwie durchs Fenster zu Hause und eigentlich sind alle schlecht drauf und dann kommt noch die Verwandtschaft und alles geht den Bach runter. Der ist schon auch sehr lustig. Es ist irgendwie noch plumper, wesentlich plumper als jetzt irgendwie zum Beispiel Kevin, die ja auch lustig sind, aber insgesamt ja auch irgendwie so sehr, sehr besinnlich dann zum Ende hin werden.
Ja, immer. Ja, klar.
Der ist schon einfach bescheuerter, sage ich mal.
So ein bisschen mehr Barrealhumor.
Ja, genau. Aber trotzdem ist schon auch sehenswert gewesen. Jo. Gut, was ich eigentlich so als Hauptfilm hier mit ins Feld führen möchte bezüglich Weihnachten, ist ein Film, den habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten angeguckt. Und zwar Bad Santa. Der ist mit Billy Bob Thornton. Der spielt quasi, naja, also nicht den echten Weihnachtsmann, der spielt so einen Kaufhaus-Weihnachtsmann. Und es spielt auch mit, wie heißt sie jetzt? Sie heißt Lauren Graham. Das ist Lorelei aus den Gilmore Girls. Übrigens eine sehr sehenswerte Serie. Mhm. Und worum geht's also? Er spielt eben diesen Kaufhaus-Weihnachtsmann, hat noch so einen kleinwüchsigen Partner-Wichtel dabei. Und was machen die zwei? Die sind in Kaufhäusern. Und nachdem sich die Kinder den ganzen Tag auf seinen Schoß gesetzt haben, raubt er das Kaufhaus aus und zieht in die nächste Stadt. Und,
schön weihnachtlich.
Sehr weihnachtlich, genau. Also das ist extremst schwarzer Humor, ist übelst versaut. Ständig Sex, Alkohol und irgendwie auch die Seven Bad Words werden wirklich exzessiv genutzt. Interessanterweise schafft der Film aber trotzdem, dass er eine weihnachtliche Stimmung erzeugt und irgendwie so, er hat dann auch so ein eher kitschiges Ende, aber funktioniert super. Billy Bob Thornton, dem ist die Rolle wie auf den Leib geschrieben, klappt fantastisch, dass der da so diesen wirklich total angepissten Santa halt einfach spielt, der dann abends in der Bar hängt und irgendwie, was glotzt so blöd, wenn jemand irgendwie ihn freundlich grüßt oder so. Also ist schon viel zu lachen in dem Film.
Und der ist auch noch gar nicht so alt, oder?
Nee, der ist auch noch gar nicht so alt, das ist richtig. Und was auch so an Trivia-Informationen wieder, das ist die letzte Rolle von Bernie Mac, der in den Oceans-Filmen mitgespielt hat und so, der letztes Jahr gestorben ist. Übrigens, falls sich den jetzt jemand angucken möchte, da muss ich unbedingt noch darauf hinweisen, ja, nicht den Director's Cut. Der ist kürzer noch als die Kinofassung. Und denke mal, schnittberichte.com ist eigentlich auch relativ bekannt, habe mir das dann da mal angeguckt. Ich hatte das Glück, dass ich die Unrated-Fassung quasi gesehen habe und das ist schon empfehlenswert. Also da ist tatsächlich mal der Director's Cut meiner Meinung nach schlechter als die anderen Versionen, die so sich finden lassen.
Das ist aber auch extrem ungewöhnlich.
Das ist tatsächlich ungewöhnlich, ja. Aber das ist wirklich so. Also ich habe mich da damals letztes Jahr einfach so doch halbe Stunde oder so hingesetzt und mir das durchgeguckt und ich fand das tatsächlich, dass die Fassung, die ich einfach gesehen hatte, in sich schlüssiger funktioniert hat. Ja,
dann gelungen, also.
Ja, so, gut. Filme, vorbei?
Ja.
Noch irgendwelche Anmerkungen, Weihnachtsfilme? Ich glaube, viel mehr, nee, braucht es auch gar nicht. Weihnachten wird sowieso überbewertet.
Ja, reicht auch langsam mit Weihnachten, ne?
Ja, doch, also so langsam könnte Weihnachten endlich mal vorbei sein, das ist richtig. So, Serien haben wir ja schon gesagt, klappt nicht so wirklich. Das Einzige, was mir irgendwie noch so ganz grob einfallen würde, es gibt von den Madagaskar-Pinguinen ja auch so eine Serie. Weißt du das? Die haben eine eigene Serie.
Aber dann so eine 3-Folgen-Kurzserie oder was?
Nee, das ist tatsächlich irgendwie 20, das, ich glaube, das läuft auf so, ach, wie heißt es denn? Nickelodeon oder irgend so ein Kindersender irgendwie, die
ja wahrscheinlich irgendwie ohne Stimme einfach nur so ein bisschen hier irgendwie.
Nee, das ist schon so im Stil von auch den Filmen.
Ach so.
Aber echt? die halten sich nicht so wirklich an dieses Season-Folge so und so Konzept. Also das sind irgendwie 20, 30 Folgen und ich habe da mal ewig gesucht, ob ich nicht irgendwo eine schöne Liste finde, was es denn da alles für Folgen gibt und alles, was ich gefunden habe, hat sich total widersprochen, die Reihenfolge und also sehr chaotisch. Ich habe dann da mal so ein, zwei Folgen geguckt, war jetzt auch nicht so der Knaller, aber das wäre halt meistens winterlich angehaucht. Aber nee, gut.
Nein, Serien gibt es halt.
Serien gibt es nicht, genau. Aber vielleicht sollten wir das auch dazu sagen, wir haben ja eigentlich letztes Mal zum zweiten Mal versprochen, nächste Folge reden wir dann über How I Met Your Mother. Das verschieben wir schon wieder.
Ja, daraus machen wir jetzt einen riesen Running Gag.
Ja, genau. Apologies to Matt Damon. We ran out of time. Nein, es geht darum, eigentlich wollte Basti mir vehement widersprechen, womit ich auch klar gekommen wäre.
Klar, du verträgst ja Kritik ganz gut.
Ich vertrage Kritik perfekt. Ich komme auch wunderbar damit klar, wenn mal jemand nicht meiner Meinung ist. Absolut. Nee, es ist so, er hat gesagt vorhin, als wir mit ihm geredet haben, er hat jetzt übrigens nochmal ein paar geguckt, eben, dass er nochmal ein bisschen mehr drin ist, weil er hat es auf meine Empfehlung schon vor einem halben Jahr oder so mal angefangen und war damals eben nicht angetan und jetzt taugt es ihm, hat er gesagt. Dann haben wir uns gedacht, wir kriegen hier schon wieder mit den riesig vielen Trailern genug Zeit auf die Uhr und verschieben es einfach nochmal, dass er noch ein bisschen mehr eintauchen kann und dann auch selber mehr dazu sagen kann. Und ja, also dann kommen wir deshalb theoretisch ja schon zum Schluss, wenn wir quasi jetzt nach den Serien uns befinden.
Genau.
Aber wie gesagt, heute machen wir nicht nur bei den Filmen mal ein bisschen anders als sonst, sondern wir haben jetzt noch zum zweiten Mal ja doch schon uns gedacht, wir gucken mal ein bisschen auf euer Feedback, über das wir uns immer riesig freuen. Also, wen es jetzt nicht interessiert, dass wir mal so auf einiges, was in den Kommentaren immer zu hören ist, eingehen, der kann eigentlich jetzt in seinen wohlverdienten Weihnachtsurlaub gehen. Ansonsten einfach noch 10 Minuten dranbleiben. Outtakes kann ich eigentlich jetzt nicht versprechen für nachher. Es hat irgendwie gar nicht so schlecht geklappt mal wieder, gell?
Naja.
Okay,
ja.
Also zuallererst mal, wir hatten ja letzte Folge, hatten wir die Umbenennung dieses Films A Couple of Dicks in Cop Out. Mhm. Und ich habe den Witz nicht kapiert. Mittlerweile habe ich ihn kapiert. Es hat auch, glaube ich, jemand versucht, sich zu erschließen in den Kommentaren. Das war aber nicht richtig. Der Gag ist, Cop Out heißt Drückeberger. Oder wenn man es als Verb benutzt, to cop out ist halt ein Rückzieher machen. So. Und es war außerdem schon so irgendwie vor einem halben Jahr mal im Gespräch, dass der Titel doch eigentlich viel zu dreckig ist und dass die sich bestimmt nicht trauen. Und was haben sie dann alle gemacht, die ganz kreativen Leute so über dem großen Teich, wo wir unsere Nachrichten herziehen, die haben alle als Headline benutzt, Studio, ich weiß jetzt das Studio nicht mehr, sagen wir mal, wenn es bei Fox wäre, dann war die Headline eben Will Fox Cop Out. Ja, also machen die einen Rückzieher. Haha. Das heißt, man muss echt so irgendwie mit der Entwicklung und Geschichte dieses Films vertraut sein, um da den Gag in dem Titel zu verstehen. Schlecht ist er nicht, aber er ist halt nur einer sehr begrenzten Gruppe von Leuten irgendwie verständlich. Jetzt auch euch. Danke, Watchendes. Tata. So, okay.
Okay, und zwar haben wir uns das so gedacht, dass wir einfach mal listenartig die Comments abarbeiten, damit wir eigentlich keinen vergessen, damit jeder, der uns Feedback gibt, irgendwie ja, auch eine entsprechende Antwort erhält.
Ja, genau. Also falls sich jetzt dann am Schluss der Folge jemand übergangen fühlt, einfach nochmal ganz laut in den Kommentaren schreien. Aber ich denke, wir haben so doch alles erwischt, wozu es was zu sagen gäbe. Zum einen möchte ich quasi nochmal aufgreifen. Wir hatten, es ist jetzt auch schon einige Folgen her, mal über so einen Artikel gesprochen, wo jemand begründet hat, warum Gelächter vom Band doof ist. Und ich habe mich dieser Meinung angeschlossen, relativ unreflektiert. Da kam dann als Feedback eben, dass das Gelächter vom Band stört mich persönlich gar nicht und was denn da so schlimm dran ist. Ich habe da auch schon so drauf geantwortet, es ist nicht so wahnsinnig schlimm. Wenn Comedy funktioniert, dann stört es mich auch nicht so sehr, weil dann merkt man es nicht so sehr. Allerdings im Gegenzug, wenn irgendwie mal ein Gag bei mir nicht zündet und dann ist dieses Gelächter vom Band, dann fällt mir das besonders negativ auf, dass da irgendwie so ein Gag, den ich eigentlich total doof finde, jetzt lach mal. Und woran liegt das?
Ja, vor allen Dingen, wenn du es gar nicht so als Gag irgendwie identifizierst.
Ja, richtig. Ich möchte mir halt meinen Humor selber rausfiltern. Ja. Der Punkt an dem Ganzen ist im Grunde, Humor ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Und durch dieses Gelächter vom Band wirst du zu so einer gleichgeschalteten, trägen Masse vor dem Fernseher, die auf Kommando lacht. In diesem Artikel ist es dann eben auch gleich noch weitergegangen, dass das die amerikanische Gesprächskultur beeinflusst hat und dass mittlerweile jeder immer lacht, weil sonst würde man sich ja outen als der einen Witz nicht kapiert hat. Das ging da noch sehr in die Tiefe. Aber so diesen Punkt, ich möchte irgendwie selber entscheiden, wann ich lachen soll, das wurmt mich dann einfach zwischendurch schon immer mal. Und es ist dann eben deshalb so, dass es mich bei eher schwächeren Serien schnell ganz stark abtönt.
Wobei da eben auch natürlich ein extrem großer Unterschied ist, wenn du eben Studiogelächter hast.
Ja, natürlich, da gibt es auch verschiedenste Qualitätsstufen.
Was man dann vielleicht auch nicht unbedingt jedes Mal nachvollziehen kann, weil man kriegt sie auch nicht mit, wenn die entsprechendes Täfelchen da hochgehalten bekommen, von wegen jetzt hier lachen. Hm. Aber da habe ich das Gefühl, dass das tendenziell schon häufiger einen Gag betrifft und nicht irgendwie...
Ja, also zum Beispiel How I Met Your Mother machen sie es zum Beispiel so, dass sie eben die fertigen Folgen dann einfach zeigen und das Gelächter aufnehmen. Sicher, da dann irgendwie noch dran ein bisschen rumarbeiten, aber so im Wesentlichen ist es authentisches Gelächter von einer Durchschnittszuschauermenge und birgt dann dadurch natürlich insofern auch nicht so viel Gefahr, dass es irgendwie meinen Humor nicht trifft, ja, rein theoretisch. Im Gegensatz zu einem komplett künstlichen Gelächter vom Band, das irgendwie wirklich einer dann so in seinem Kämmerchen sich denkt, so, da lachen wir mal.
Und was dann am besten auch möglichst identisch jedes Mal
klingt. Ja, genau. Also, ja. Nee, aber ich denke, es sollte ein bisschen klarer sein, was so meine Kritik am Bandgelächter ist.
Ja. Jo.
Gut, nächste Frage, die gestellt worden ist, war, ob wir denn britische Serien kennen. Und, tja... Ich kenne schon. Ich kenne eben zum Beispiel Extras, was wir schon vorgestellt hatten. Sonst ist es relativ dünn.
Ich habe mal Doctor Who geguckt, was ja so extrem Kult irgendwie auch sein soll.
Ja.
Konnte ich mich auch so gar nicht für begeistern. Mhm. Also ich habe auch nicht viel geguckt. Also vielleicht wird es noch toll oder ich habe die falsche Folge geguckt oder keine Ahnung. Ich kenne Leute, die davon ganz begeistert sind, aber... Prinzipiell verbinde ich mit britischen Serien nichts wirklich Tolles irgendwie.
Nee, also ich kenne sonst noch eine so wirklich, also gut, sagen wir mal Mr. Bean ist ja eigentlich
das,
auch, oder?
Ja gut, das ist klar, das kennt eigentlich jeder und ich glaube, das findet auch jeder eigentlich relativ lustig.
Ich hoff's, ja.
Aber,
dass wir wenigstens auch wir ein positives Haar mal an britischen Serien lassen können, weil das nächste wäre, was ich jetzt eben noch kenne, ist IT Crowd. Habe ich mir mal angetan und ich hoffe jetzt irgendwie, dass ich da nicht alle Hörer verschrecke, aber ich fand das so furchtbar miserabel.
Ja, ich glaube, da sind die Meinungen immer relativ extrem. Entweder du findest das so grandios und so toll, dass du überhaupt keine andere Meinung zulässt, oder du findest das so unglaublich mies, dass du jeden, der das irgendwie lustig findet, für blöd erklärst.
Also du sprichst jetzt quasi von IT-Crowd und nicht von mir, oder? Okay.
Nein, nein, das hätte ich geschickter verpackt.
Ja, also T-Crowd ist schon irgendwie sehr polarisierend. Und ja, ich denke aber schon, dass es ein bisschen an diesem britischen Humor liegt. Also zum Beispiel, was ich total hirnrissig fand, und das kam mir so vor, als ob das einfach so ein Komplex von englischen Humoristen ist, die müssen immer Witze mit Scheiße machen. Der hatte eine Folge lang einen Fleck Scheiße auf der Stirn kleben. Und es tut mir leid, aber das ist einfach over the top so ein Schwachsinn. Und ja, kein Nerd ist so verpeilt, dass er einen Tag lang Scheiße am Kopf kleben hat. Das ist
nein. Ja, die Serie hat schon ein, zwei lustige Szenen, aber ich finde sie jetzt, also ich verfolge sie jetzt auch nicht weiter und ich habe sie dann auch relativ schnell wieder aufgegeben, weil...
Ich habe mich quasi wirklich bewusst durch die erste Staffel gequält, obwohl ich schon nach zwei Folgen keinen Bock mehr hatte, um schon auch da abschließend was dazu sagen zu können, aber das ist eindeutig nicht mein Ding.
Ja, ich schalte immer schnell aus und verurteile dann häufig grundlos, aber ich glaube, also ich
das
kann
ihr da... Das wissen wir doch alle, Henning.
Ich kann dir da wirklich so weit zustimmen, also ich kann mich da wirklich auch nicht so für begeistern.
Was mir hingegen sehr häufig schon empfohlen worden ist, wobei das ja jetzt anhand IT-Crowd jetzt auch kein Kriterium darstellt, How Not to Live Your Life. Ich wusste nicht, dass das eine britische da Serie ist.
Den Piloten, den Serienstart mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob noch mehr als die erste oder die ersten beiden Folgen. Das war aber eigentlich schon ganz witzig.
Mhm, also da
aber war halt so geguckt und war ganz witzig, aber war jetzt nicht so witzig, dass ich es irgendwie unbedingt weiterverfolgen wollte. Aber ich glaube, die Serie könnte echt witzig sein.
Also die steht definitiv auf meinem Zettel, allerdings ist wie immer unklar, wann und in welcher Reihenfolge der Zettel weiter abgearbeitet wird.
Aber interessant für uns wäre natürlich auch, wenn man fragt, britische Serien, was genau damit gemeint ist. Also vielleicht gibt es da eben wirklich so die britischen Serien, die man unbedingt kennen sollte.
Ja, es gäbe schon noch ein paar, die mir auch wenigstens vom Namen bekannt sind, aber ich muss halt doch eben irgendwie sagen, so eine ganz leichte, tendenzielle Grundabneigung habe ich da offenbar, weil sonst hätte ich schon früher einfach mal ein paar andere probiert, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich deshalb, weil bis jetzt wenig wirklich Positives dabei war.
Mal gucken, vielleicht schaue ich mir einfach doch mal diesen Piloten auch an und dann
ändert sich alles. Genau, einfach so konkret nennen, was ganz Tolles und vielleicht sind wir da doch irgendwann nochmal schwer begeistert von britischen Serien.
Ja, kann ja alles noch werden. Gut. Dann, wir haben ein sehr lustiges YouTube-Video ist auch verlinkt worden. Was heißt lustig? Ein gutes. Und zwar, als wir über die Inglourious Basterds gesprochen hatten. Es gibt so ein Filmchen bei YouTube, nennt sich der Tarantino Code. Da sitzen zwei so Typen am Tisch und sprechen über die Filme von Quentin Tarantino und über die Zusammenhänge dazwischen. Das ist durchaus sehenswert. Das braucht auch ein bisschen, bis es in Fahrt kommt. Aber die, weiß nicht, 10 Minuten oder was das sind, die lohnen sich. Das ist echt verblüffend, wenn man die Filme alle kennt. Ich kannte auch einige von den Verbindungen schon, irgendwie jetzt der Koffer in Pulp Fiction und dann in Reservoir Dogs ist ja und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen. Das ist doch sehenswert. Also das würde ich sehr empfehlen, mal anzuklicken. Ja. Das verlinken wir dann einfach wie üblich in den Shownotes eben unter Feedback dann ganz unten.
Genau.
So, was wir auch verlinken, etwas zum Lesen. Man muss es vielleicht gar nicht mehr unbedingt lesen, weil die Highlights werde ich jetzt hier definitiv vortragen. Wir schimpfen ja, oder ich sag mal ich, weil die anderen, die gucken sich das ja nicht mal an, aber ich schimpfe ja doch immer sehr gern über Twilight und die anderen stimmen mir dann einfach zu.
Klar, ich hau da auch mit drauf.
Du haust auch mit drauf. Und was ich bis relativ kürzlich gar nicht wusste, ist, es gibt sogar 4 Bücher. Ich dachte eigentlich immer, das sind 3, wohl eben, weil es immer schon hieß, die 3 Filme. So zumindest meine Wahrnehmung. Tja, und dann habe ich irgendwie erfahren, dass dieses 4. Buch ganz schön krank sein muss. Also was ich gehört habe, war, dass es gibt ja da diesen komischen Werwolf-Jungen. Und der scheint sich in diesem 4. Buch in ein Baby zu verlieben. Das heißt, klar, Eltern lieben ihre Kinder. Okay, also Liebe zu einem Kleinkind ist jetzt ja nicht per se komisch, aber da ist schon das Komische gemeint damit, ja. Und das ist, das hatte ich quasi schon mal aufgeschnappt und dann ist in den Kommentaren netterweise wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich kaputt gelacht, so noch wesentlich längere Abhandlung zu diesem vierten Buch passiert. Und das Kranke ist eigentlich, dass das Studio gesagt hat, ja, nee, also wir machen den vierten Film schon auch. Und im Grunde ist es total unverfilmbar. Das kannst du nicht auf die Leinwand bringen, sowas. Zum einen, fangen wir einfach mal an. Es ist der Edward, also der was sagt man jetzt zu dem? Der
Vampir-Loverboy.
So. Ja. Der ist ja dann so mit seiner Schönen irgendwie zusammen. Und dann will sie irgendwie unbedingt Sex. Und dann will er aber nicht, weil er ist ja ein Vampir und er ist so monströs stark und er hat irgendwie da Angst um sie. Aber sie wickelt ihn um den Finger und was passiert? Er vögelt sie in die Bewusstlosigkeit und jetzt nicht so in diesem ich bin so ein geiler Stecher-Sinn, sondern die hat dann irgendwie überall auch Schrammen und sonst was und ist total körperlich fertig davon. Schon mal irgendwie, ja, wie will man das jetzt ordentlich auf die Leinwand transportieren? Gut, dann wird sie davon natürlich schwanger. Das Baby wächst unfassbar schnell und dadurch, dass ja so Babys immer so putzig von innen treten, zieht sie sich auch innere Verletzungen zu. Es bricht ihr wohl auch irgendwie die Wirbelsäule am Ende und sonst was. Ja, auch ordentlich krank. Man kann ja mal irgendwie versuchen, sich vorzustellen, wie diese großartige Darstellerin das porträtiert, mit einem gefälschten, fetten Bauch darzustellen, dass sie von innen von ihrem super starken Baby getreten wird. Finde ich auch eine amüsante Vorstellung. Dann, es geht weiter. Das Baby hat telepathische Fähigkeiten, also jeder kann, solange das auch noch irgendwie im Mutterleib ist, die Gedanken des Babys lesen. Mhm. Es ist auch schon ein sehr erwachsenes Denken, was da zu lesen ist. Aber das Beste, was ich wirklich das Beste fand, ist, dieser Vampir nimmt dann an ihr einen Notfall-Kaiserschnitt vor mit seinen Zähnen.
Ja.
Das ist toll, oder?
Also ich würde mir das angucken. Klingt für mich jetzt alles ziemlich cool. Und ja. da kann man sich drauf freuen. Also auch wenn man die Filme vorher vielleicht nicht so gut fand, aber ich glaube, da kommt was auf uns zu.
Es ist schon wirklich großartig, aber naja, hilft ja nichts. Wenn sie es machen, dann machen sie es halt. Mhm. So, und wir hatten über Alec Baldwin gesprochen und 30 Rock. Und da war ich mir dann nicht sicher, ob die überhaupt in Deutschland gelaufen ist. Da ist der Hinweis gekommen, dass die mal zwei Folgen lang, das ist ja schon mal cool irgendwie, auf, ich lese mal einfach so vor. Weil der Kommentar in sich, ich fand den irgendwie, ich musste schmunzeln, war ganz lustig. Die lief bei uns einmal zwei Folgen lang auf ZDF Neo und die Quote war 0%. Das kann ich aber nicht verstehen, weil die Serie ist echt der Hammer. Ich kann das relativ einfach komprimiert nochmal erklären, warum die Quote 0% war. Die Folge lief auf ZDF Neo. Wer empfängt denn ZDF Neo? Ja, ich glaube, das war halt eindeutig falsch
platziert auf dem Sender. Und dann wahrscheinlich so um 3.30 Uhr in der Nacht oder
so. Mit Sicherheit, ja, klar.
Und dann auf einmal, ach, guck, keiner, so ein Scheiß.
Ja, wieder mal fehlgeschlagen.
Ja.
Naja, aber ich ärgere mich ja schon lange nicht mehr über viele Entscheidungen im deutschen Fernsehen. Wäre noch schöner. So, was haben wir denn noch? Wir haben, wir überspringen mal den nächsten Punkt, den stellen wir zurück. Mache ich mal dick und gehen gleich weiter. Ja, natürlich, ich habe mich im Nachhinein tatsächlich geärgert. Es ist uns korrekterweise vorgeworfen worden, dass wir bei Californication nicht erwähnt haben, dass der Darsteller von Charlie Runkle, der nennt sich Evan Handler und der hat auch bei Lost gespielt. er trägt da tatsächlich auch, obwohl er eine relativ kleine Nebenrolle hat, wesentlich zu der für Awesomeness fällt mir immer kein deutsches Wort ein. Großartigkeit ist irgendwie nicht so toll. Dazu bei, dass einer der Hauptcharaktere so cool, sympathisch und toll und dass man mit dem so mitfühlt, wie das eben der Fall ist. Und für mich definitiv eine wichtige Rolle. Ich habe quasi Lost früher geguckt und habe mich dann bei Californication gefreut. Hey, das ist ja der. Und völlig korrekt. Das ist ein Unding, dass wir das vergessen haben.
Ja, also das ist peinlich.
Klar. Das ist wirklich peinlich. Ja. Gerade ich als Trivia-Fan, ja, der so nutzlose Informationen großartig findet.
Ich tue sowas immer schnell ab. Aber nein, schon wichtig.
Dann habe ich gesagt, bei Kein Ohrhasen und Zweierküken, dass ich das mit der Musik, mit dem Soundtrack habe ich irgendwie angesprochen. Der Soundtrack ist echt gut und es ist so, ich hatte gesagt, dass ich es befremdlich fand, glaube ich, dass da so viele US-Chartnummern irgendwie gelaufen sind.
Du meintest, es wäre irgendwie viel zu bunt gemischt oder das würde alles nicht zusammenpassen oder sowas, ne?
Ja, irgendwie so auf den Film passt es nicht so ganz drauf. Mhm. Also der Punkt ist jetzt, den Soundtrack an sich, die Lieder an sich, das sind schon auch gute Lieder, das stimmt. Also ich habe da jetzt nicht diese Musik an sich kritisieren wollen. Ich fand es einfach so seltsam in diesem deutschen Film. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich alles auf Englisch gucke. Und für mich quasi, ja, okay, englische Serie ist natürlich mit englischer Musik und dann gucke ich mal wieder was auf Deutsch und dann würde ich vielleicht eher da deutsche Musik erwarten, was im Grunde total bekloppt ist, ja. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch aufgeregt, wenn es lauter deutsche Lieder gewesen
wäre. Ja, also wahrscheinlich der mehr so der Fall, irgendwie ein vernünftiger Film und guter Soundtrack, die aber irgendwie zusammengestellt nicht so harmonieren.
Es hat halt einfach so, ich habe es ja auch angesprochen gehabt, dieser Gesamteindruck, dass der Til Schweiger da unbedingt so einen Monsterfilm vom Brett reißen will, dass das irgendwie beweisen will, er kann auch einen Hollywood-Film machen und deshalb auch gleich noch so lauter US-Chart-Mucki reindrücken, war irgendwie ein bisschen zu viel für mich. Aber wie gesagt, die Musik an sich, bis auf dieses Apollo-Scheißlied, möchte ich jetzt im Konkreten gar nicht kritisieren. Das ging mir da mehr so um den Einsatz der Musik. So, ein Missverständnis müssen wir noch aufklären, genau. Jemand hat sich gefreut, dass man erfahren hat, was ich studiere. Und ich musste tatsächlich erstmal nachdenken, wieso. Und dann ist mir gekommen, ich hatte bei Californication ja gesagt, dass man so diesen einen Witz mit Francis Drake und so weiter, Ich habe gesagt, da war ich irgendwie froh um ein paar Semester Anglistik, die ich hinter mir habe. Die habe ich hinter mir, aber ich studiere nicht Anglistik. Ich hatte Anglistik studiert in München. Ich bin mittlerweile hier in Passau sehr glücklich mit Internet Computing. Ein sehr, sehr seltener. Ich weiß nicht genau, ob es ihn nur in Passau gibt. Wenn, dann noch in einer anderen Stadt, weiß ich jetzt nicht mehr. Bachelor-Studiengang ist es. Und ich hatte davor eben in München Anglistik und Informatik studiert. Aber das war nichts. Wobei Anglistik sehr interessant war. Gut, was haben wir noch? Wir haben über die Popstars geschimpft, da gab es ein paar Anmerkungen dazu. Einmal ein Link auf ein Interview mit zwei Typen, die bei DSDS mitgemacht haben. Habe ich mir noch nicht angehört, habe ich aber schon auf mein iPhone rübergeschmissen und werde ich mir definitiv noch anhören.
Stimmt, wollte ich auch noch unbedingt hören.
So hintergründig schon interessant finde.
Auf jeden Fall, also sowas ist immer, doch recht witzig, wenn es ein bisschen interner da mal...
Irgendwas habe ich mal bei YouTube auch gesehen, das hat, glaube ich, hat auch einer so aus diesen ersten Ausscheidungsrunden schon ein bisschen was aufgedeckt. War auch ganz interessant, aber das höre ich mir noch an und verlinke ich natürlich, wen das auch interessiert. Ja, und dann ist natürlich ein valider Punkt angesprochen worden, dass wir uns mal überlegen sollten, was ist, wenn ProSieben weg ist, weil ich ja doch sehr exzessiv den Tod von ProSieben herbeigewünscht habe. Das ist natürlich richtig, dass dann RTL über ist. Und das wäre natürlich noch viel schrecklicher. RTL existiert so in meiner Welt eigentlich gar nicht. Ich blende komplett aus, dass es tatsächlich diesen Sender gibt. Ich blende auch immer aus, dass es Leute gibt, die den gucken. Weil ich finde es wirklich schrecklich. Und ProSieben ist so für mich der bessere von den scheiß Privatsendern. Definitiv. Also da stimme ich zu. Henning hat es ja auch schon angesprochen gehabt in den Kommentaren, dass zum Beispiel ProSieben irgendwie Weeds und I Met Your Mother und also die blöd gesagt, die ganzen guten Serien laufen eigentlich schon immer bei ProSieben. Also das ist so ein Eindruck, den ich über die Jahre auf jeden Fall bekommen habe.
Klar, also so Kritik ist ja häufig auch dann, klingt vielleicht pauschaler, als sie gemeint ist. Und es gibt auch sicherlich einzelne Dinge, die eben bei ProSieben auch extrem sehenswert sind. Aber natürlich ist es schon so, dass der Großteil des dort Gezeigten eher uns nicht so gefällt.
Nee, nicht wirklich.
Um es mal freundlich auszudrücken. Also,
was so auch dieser ProSieben-RTL-Vergleich für mich immer irgendwie ist, ist halt so, ProSieben hat einen Raab und RTL hat einen Bohlen. Und da gewinnt dann doch ProSieben, finde ich.
Ja, nein, also es gibt halt überall Schrott und es gibt sicherlich, glaube ich, bei den meisten Sendern noch mehr Schrott als bei ProSieben. Aber nichtsdestotrotz ist eben die Geschichte, die wir letztes Mal angesprochen haben, einfach ja unterirdisch mies, ja, und klar. Ja, geht gar nicht.
Und irgendwie ärgert es dich doch dann auch gerade noch mehr, wenn sowas bei ProSieben ist, weil bei RTL, da sagst du, ja klar, RTL, ey, komm. Und bei ProSieben denkst du vielleicht dann doch noch kurz, oh Gott, hey.
Ja, ja, klar. Aber, also.
Naja, das nur dazu kurz. Ja, und Henning, du heilst immer so.
Ja. Das wurde mir einfach in den Kopf geworfen.
Ja, du hast ganz bitterlich geweint und dann habe ich gesagt, jetzt frag doch einfach mal nach. Uns ist bewusst, dass das mit der Soundqualität natürlich noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Es ist auch, wie ich schon gesagt habe, technisch gesehen relativ logisch, dass Henning etwas anders klingt, weil Basti und ich dasselbe Mikro benutzen. Und wir gucken jetzt mal, vermutlich werden wir es einfach so lösen, dass Henning auch dieses Mikro sich anschafft und dann sollte das zumindest einheitlicher klingen.
Ja, also eben ein klanglicher Unterschied, den höre ich auch, aber ja, weder habe ich da besonders geschulte Ohren, die sowas irgendwie jetzt feststellen, noch ist es mir oder von irgendwelchen anderen Leuten gesagt worden, dass das jetzt ja extrem komisch klingt oder hallen würde.
Aber ja, also das ist, fand ich auch witzig. Ich hätte auch wirklich, ich hätte nie Hall dazu gesagt. Also dass es anders ist, hätte ich auch gesagt, ohne dass ich wüsste, warum es anders ist.
Aber nein, aber trotzdem ist es gut, wenn so genörgelt wird, im genau. positiven Sinne, denn ja, häufig sind es eben Sachen, die man vielleicht selber auch gar nicht mehr so wirklich hört. Und wenn es irgendwo knistert halt oder sonst irgendwie was mit dem Ton nicht läuft, dann Bescheid sagen und nörgelt und ja, sind wir natürlich auch schwer daran interessiert, das irgendwie möglichst schnell zu beseitigen und ins Positive zu wenden, klar.
So ist es. So, dann bleiben noch zwei Punkte über. Zum einen ist gefragt worden oder vorgeschlagen worden, dass wir doch immer ansprechen könnten, wie sich die Serien, die wir so wöchentlich verfolgen, entwickeln bzw. entwickelt haben. Das ist so der eine, und ein Kommentar, der in dieselbe Richtung schlägt, ist, dass quasi die Serien irgendwie mehr das Interesse abdecken des konkreten Kommentators. Entschuldigt übrigens, dass ich euch nicht alle noch namentlich anspreche. Es hat so schon ein bisschen Zeit gekostet. ob wir der Rubrik mehr Zeit geben könnten. Erstmal zu diesem ersten Punkt. Das haben wir auch irgendwie so intern im Vorfeld schon durchgesprochen und irgendwie uns Gedanken drüber gemacht. Prinzipiell haben wir halt gesagt, es bringt auf jeden Fall keinem was, wenn wir jetzt irgendwie dann in jeder Folge vom Podcast sagen, Mensch, also die letzte How I Met Your Mother, die war ja wieder super lustig und boah, war es wieder spannend bei Lost. Das haben wir also gesagt, halten wir für keine so gute Idee. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das tatsächlich dem entspricht, was da vorgeschlagen ist. Im Zweifelsfall das vielleicht nochmal konkretisieren. Ein bisschen auch, glaube ich, positiv schon mal als Antwort darauf ist ja so diese Eigenfeedback-Ecke, wo das prinzipiell ja mal auch mitschwingt, wenn eben jemand nachkommt und irgendwie auch aktuellere vielleicht Entwicklungen dann noch beleuchten kann.
Also, wir hatten ja jetzt eben vor, so grobere Entwicklungen, also im Sinne von, hey, ich habe jetzt die letzten 5 Folgen Weeds geguckt und hat an Qualität total abgenommen, beispielsweise. Ja. Sowas. Also, dass man mehr so generelle Meinung da dann nochmal irgendwie
aufgreift. Ja, weil es eben bei den Serien auch schwierig ist, da nicht zu spoilern und so weiter. Das ist da natürlich auch irgendwie klar, zu bedenken. Und,
die Geschwindigkeit, wie jeder eben so eine Serie verfolgt, variiert ja auch stark. Also von daher.
Gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Frage zu verstehen ist. Was man irgendwie überlegen könnte, was jetzt so eine Idee einfach wäre, dass man einfach so mal nach jeder Staffel so ein knappes Fazit nochmal fasst, ob man das gut fand. Wir haben ja zum Beispiel bei Wietz gesagt, irgendwie es gab so einen Bruch in der dritten oder nach der dritten Staffel, den wir nicht unbedingt toll fanden, aber trotzdem blieb es gut. Und sowas könnte man natürlich jetzt, denke ich, auch ohne, dass es dann nervig wird, umsetzen. Also da würde uns quasi einfach nochmal interessieren, wie ihr das so seht. Den Serien generell mehr Zeit geben, darauf würde ich jetzt antworten, ja, klingt gut. Wir haben das so ein bisschen über die Folgen und über die Zeit auch erst ja entwickeln lassen, so das ist unser Konzept. Und tendenziell brauchen die Filme irgendwie mehr Zeit, weil man bei den Serien von der Handlung sich schwer tut, da besonders viel zu erzählen und das immer nur so anreißt. Ich denke, mit How I Met Your Mother werden wir auf jeden Fall schon mal in die Richtung gehen, wie man eine Serie länger bespricht.
Ja, und das Grundproblem dabei ist ja eben auch, dass ein Film vergleichsweise schnell geguckt ist, mal so zwischendurch. Ja. Und dass wir natürlich auch relativ schnell feststellen mussten, dass der Anspruch, ich stelle jede Folge mal ein, zwei coole neue Serien vor.
Ja, das geht nicht,
klar. Das wird ein bisschen schwierig, denn mal kurz eine Serie gucken, auch wenn wir alle krankhaft viel vor der Glotze hocken. Aber auch das ist uns irgendwie nicht so wirklich möglich, nee, dass wir permanent irgendwelche neu entdeckten Geschichten hier präsentieren.
Genau.
Da wir natürlich auch ganz egoistisch das weiterverfolgen, was uns einfach gut gefällt. Und das frisst halt auch Zeit.
Genau. Wie man jetzt eben dem an sich begegnet, würde ich jetzt mal sagen, wenn man dann eine Serie vorstellt, dann räumen wir dem einfach mehr Zeit ein. Das ist, denke ich, möglich. Da müssen wir uns sicher noch irgendwie ein paar Gedanken machen.
Ja.
Aber dass man eben sagt, Serien gibt es weder in jeder Folge zwangsläufig, noch irgendwie so viele wie Filme oder so, sagen wir mal. Aber dafür darf eine Serie auch wirklich sich wesentlich mehr Zeit lassen, was ja auch dem Umfang der Serie im Vergleich zu einem Film durchaus angemessen ist.
Klar.
Und da gucken wir einfach mal, wie sich das so in Zukunft entwickelt. Auch weiterhin einfach Feedback geben, ob das jetzt irgendwie so euch passt oder nicht. Dann kriegen wir das schon hin, würde ich sagen. So, und als allerletztes, eigentlich gar nicht so klug, das als allerletztes zu bringen, weil jetzt haben alle schon genervt, aufgehört zuzuhören. Und gerade hier brauchen wir tatsächlich unbedingt Feedback. Und zwar, wir haben ja auch diesen Punkt mit den Spoilern mal auf der Webseite angesprochen, was ihr so meint, wie man das lösen könnte. Da kam jetzt der Vorschlag, wie wäre es denn mit Kapitelmarken? Und prinzipiell wären ja Kapitelmarken eigentlich gar nicht mal so uncool. Also wenn man irgendwie einen Film noch gucken möchte und Angst hat, gespoilert zu werden, dann wäre es ja praktisch, wenn man den einfach so leicht überspringen könnte.
Mhm.
Und so weiter und so fort. Es gibt viele Vorteile für Kapitelmarken. Ich denke, jeder hat da so seine eigene Meinung dazu. Es ist auch früher schon mal gesagt worden, hat jemand gemeint, er wird sich über Zeitangabe bei den einzelnen Punkten in den Shownotes quasi freuen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu aufwendig, glaube ich, weil dann schneide ich irgendwie doch mal noch kurz was weg oder so. Und dann ändert sich alles auch noch. Das ist zu stressig. Ich habe ein bisschen mit den Kapitelmarken rumgespielt. Das ist durchaus machbar, würde ich sagen. Also das ist kein großer zusätzlicher Aufwand. Der Punkt ist bloß, wir liefern, und jetzt wird es technisch, im MP3-Format aus, unsere Folgen. MP3s unterstützen keine Kapitelmarken. Das heißt, wir müssten umstellen, weil zweimal irgendwie das zu machen, ist mir dann auch wieder zu umständlich. Entweder wir wechseln oder nicht. So, was würden wir wechseln? Wir würden wechseln auf AAC-Audio in einem MP4-Container. Müsst ihr jetzt gar nicht so viel mit anfangen können unbedingt. Wer iTunes benutzt, ist auf der sicheren Seite. Wer nicht iTunes benutzt, da würde ich es für relativ wahrscheinlich halten, dass er weiß, ob sein Abspielgerät das unterstützt oder nicht. So, der Punkt ist jetzt, diese Folge gibt es natürlich noch als MP3, wir fragen ja jetzt erst. Ich möchte wissen, ob unter den Hörern irgendjemand ist, der zwangsläufig MP3s braucht, der da wirklich drauf angewiesen ist, um es hören zu können. Wenn das der Fall ist, bitte ganz laut in den Kommentaren Tumult machen. Und dann müssen wir uns wohl nochmal neue Gedanken machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich nächstes Jahr einfach umstellen und wir machen dann mit Kapitelmarken weiter.
Aber auch dann freuen wir uns natürlich, wenn es heißt, ja, AAC, klasse,
selbstverständlich dürft ihr auch positivst jubelnd über diese kommende Änderung
genau.
uns Bescheid geben, genau. So, aber ich denke, jetzt sind wir hier wieder gut dabei mit der Zeit. Wir hören jetzt dann mal auf. Wir haben das Feedback abgearbeitet. Viele geile Trailer gehabt diesmal, fand
ja,
ich.
Ja.
Es ist jetzt Winterpause, die 15. Folge. Es ist quasi jetzt die erste Staffel von Watch This vorbei. Nee, Quatsch, wir sind ja hier nicht bei so Serien. Nein, also wir gehen tatsächlich in die Pause. So rein datumstechnisch würde ja dieses Jahr noch eine Folge reinpassen, aber trotz überbewertetem Weihnachten, Feiertage nehmen wir uns auch frei. Mal gucken, wir wissen noch nicht genau, ob wir jetzt ein oder zwei Wochen aussetzen. Wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Ich kann es nur nochmal sagen, immer aufs Neue, fantastisch euer Feedback. Wir freuen uns total, es ist klasse. Wir haben riesig viel Spaß an diesem ja doch irgendwie eher experimentell gestarteten Ding. Es klappt super. Wir haben, oder also ich sage mal, ich habe so ein paar noch im Hinterkopf, die ich noch gar nicht verraten habe. Ich habe auch mit den anderen schon ein bisschen was besprochen. Wir haben so ein paar Ideen, was wir noch so machen könnten. Ich werde zum Beispiel auch die Ferien nutzen, um an der Webseite noch so ein paar kleine Detailverbesserungen vorzunehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dann nächstes Jahr quasi wieder mit uns auf die Reise geht. Und ja, ganz, ganz schöne, besinnliche Weihnachts- und generell Feiertage. Auch vom Basti sollen wir euch natürlich ausrichten. Kommt gut ins neue Jahr hinüber und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Jetzt in dieser langen Zeit ohne uns muss ich natürlich besonders darum bitten, nicht so viel Schrott zu schauen. Und ja, genießt die Stadezeit noch ein wenig.
Tja,
bis dann.
Frohes Fest, guten Rutsch. Bis denn.